Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Heute wieder mit ein paar Impulsen rund um das Thema Sichtbarkeit und Akquise, wie du Kunden einfacher auf dich aufmerksam machen kannst, wie du vielleicht Deals schneller eintütest, wie du grundsätzlich bekannter wirst, was dazu führt, dass dich mehr Menschen anrufen. Denn wer anruft, ist tendenziell in einer schlechteren Verhandlungsposition. Wenn du Kaltakquise machst, was aktuell ja irgendwie auf Social Media voll der Hype zu sein scheint, überall wird propagiert, dass Kaltakquise der Weg zum Kunden ist, und du aber das dann auch umsetzt, wirst du feststellen, du bist überall in der Bittstellerposition, du wirst überall vielleicht von oben herab behandelt, du kriegst keine angenehmen Gesprächssituationen angebahnt, du kriegst vielleicht hier und da mal einen Termin und tendenziell kannst du über den Kanal auch Aufträge generieren, aber schöner ist einfach, wenn sich Kunden bei dir melden, entweder schriftlich oder telefonisch, und genau darauf muss man ja hinarbeiten. Ich habe einfach ein paar Impulse zusammengestellt und hoffe einfach, dass du wieder eine Menge Mehrwert aus dieser Folge ableitest, und wünsche mir natürlich auch, dass du nicht nur zuhörst, sondern die Sachen dann auch nachahmst und umsetzt, weil Umsatz kommt durch Umsetzen. Wenn du wirklich nach vorne kommen möchtest, musst du auch mal was machen. Ich habe tatsächlich letzte Woche mit mehreren Kunden von mir gesprochen, die alle irgendwie unterschiedliche Dinge berichtet haben, Mann. So, also pass auf, der erste zum Beispiel, der hat gesagt, Philipp, ich habe ein Problem. Ich habe also deine Strategie verfolgt und ich habe dann eine ganze Menge Leute auf LinkedIn selektiert, habe die alle bearbeitet, habe mit einigen auch ganz gute Gespräche geführt, habe mit anderen irgendwelche Sachen in der Planung, habe den einen oder anderen auch dazu bekommen, dass er mir einen konkreten Auftrag gegeben hat, und habe aber auch natürlich ein paar Absagen bekommen. Und jetzt ist mein Gebiet, weil ich bin da so ein bisschen ländlicher und so weiter angesiedelt, abgegrast. Und das ist natürlich der erste Denkfehler. Wenn dein Gebiet abgegrast ist, musst du einfach das Gebiet größer machen. Das ist ja relativ simpel. Gleichzeitig musst du vielleicht auch einfach mal schauen, ob du nicht deine Filtereinstellungen ändern musst. Weil tatsächlich ist es ja so, du wirst ja nicht mit jeder einzelnen Person in deiner Region gesprochen haben. Das heißt, wenn du dich beispielsweise auf eine bestimmte Branche fokussiert hast und da jetzt überall schon mal die ersten Touchpoints hergestellt hast, dann würde ich dir jetzt empfehlen, einfach vielleicht mal die Branche zu erweitern, einfach weitere ähnlich gelagerte Kunden dazu zu ziehen. Und dann würde ich natürlich auch, und das ist wichtig, dass du dir das immer wieder in Erinnerung rufst, dann würde ich natürlich auch darauf achten, dass die Leute, mit denen ich jetzt erstmalig Kontakt hatte, wo der erste Touchpoint hergestellt worden ist, nicht aus dem Auge verliere, weil das ist doch völlig normal. Nicht jeder, den du heute kontaktierst, ist direkt ready to buy. Nicht jeder, den du heute kontaktierst, hat überhaupt eine klare Vorstellung davon, wer du bist. Aber jeder, den du heute kontaktierst, wo du einen guten Eindruck hinterlassen hast, wo du vielleicht einen aktiven Kontakt aufrechterhältst und mit dieser Person immer mal wieder in den Dialog einsteigst, wird vielleicht irgendwann mal hilfreich sein. Hilfreich, indem es entweder dazu kommt, dass hier ein Auftrag erteilt wird oder dir vielleicht ein Mitarbeiter zugespielt wird oder du eine wichtige Information bekommst über irgendwelche Verkaufschancen in deiner Region oder eben auch konkret eine Empfehlung, weil irgendjemand sagt, hör zu, ich kenne da jemanden, der macht das, ich habe selbst mit dem nicht gearbeitet, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier zuhöre, lieber Geschäftspartner, dass ihr beide euch mal miteinander unterhalten solltet. Und das sind ja alles Szenarien, die sind dir sicherlich schon mal aufgefallen, das hast du sicherlich alles schon mal erlebt. Von daher möchte ich dir an dieser Stelle einfach nur nochmal daran erinnern, es ist wirklich möglich, immer wieder neue Leads zu generieren. Wenn du dir einredest, du hättest alles abgegrast, dann ist das aus meiner Sicht auch einfach nur so eine Entschuldigung oder vielleicht einfach auch eine schöne Story, mit der du dich versuchst, selber davon zu überzeugen, dass Akquise, die dir vielleicht auch nicht so unheimlich viel Spaß macht, jetzt erstmal wieder pausiert werden kann. Und genau davon würde ich dir halt abraten. Akquise solltest du niemals pausieren. Vielleicht sogar jetzt gerade, wo alle von Krise sprechen, merkst du dir einfach, Akquise in der Krise ist eigentlich eine ganz gute Strategie, weil tatsächlich ist es ja so, wenn Kunden beispielsweise nicht mehr kaufen oder vielleicht sogar kündigen, dein Unternehmen verlassen, sich nicht mehr in der Zukunft mit dir geschäftlich abgeben wollen, du aber parallel dazu irgendwie in der Lage bist, immer wieder neue Kunden zu generieren, ja, dann kannst du halt relativ entspannt bleiben, ne? Tatsächlich ist es ja so, im Moment bin ich irgendwie echt überrascht. Ich habe ja in meinem Coaching eine ganze Menge Unternehmer, mit denen ich dann auch regelmäßig über ihre Zahlen spreche, wo wir auch immer mal wieder über, ja, ich sag mal, Marktbewegungen diskutieren, wo wir dann natürlich auch immer mal wieder über die Fälle diskutieren, wenn es dann mal wieder nicht im Guten auseinandergeht, weil das ist ja tatsächlich echt dramatisch. Da bist du mit Kunden teilweise über Jahre in einer guten Zusammenarbeit drin. Dann wollen die auf ihrer Seite den Dienstleister wechseln. Davon sagen sie dir aber nichts. Plötzlich kommt so aus dem Nichts so eine Mail, so nach dem Motto, hey, wir wollen jetzt die Zusammenarbeit beenden. Wir bedanken uns viele für die vielen Jahre, aber jetzt müssen wir aufhören. Und dann stellt der Kunde fest, Moment, da laufen ja noch Wartungsverträge. Du als Anbieter sagst, ja Kollege, natürlich kannst du irgendwie die Zusammenarbeit beenden, aber jetzt nicht mal einfach über Nacht, nur weil sich das für dich gerade richtig anfühlt, sondern im Zuge der vereinbarten Laufzeiten dann und dann und dann. Und dann fangen die ja plötzlich an. Ein Kunde von mir, der ein super menschlich absolut Top-Typ ist, wo du denkst, mit dem kann man gar keinen Ärger kriegen, hat jetzt direkt wieder Post vom Rechtsanwalt bekommen. weil er eben von dem Kunden noch über 40.000 Euro Wartungseinnahmen bekommt. Die sind alle vertraglich abgesichert, verteilt auf verschiedene Produkte und Dienstleistungen, die da einfach in Wartungsverträgen monatlich erbracht werden und fakturiert werden. Und der Kunde ist jetzt nicht bereit, das zu bezahlen, weil der würde gerne sofort wechseln. Und anstatt einzusehen, dass das halt nicht geht, was ja völlig logisch wäre, geht er jetzt mit einem Anwalt los. Und jetzt kriege ich immer diese Schreiben zur Kontrolle, weil wir dann ja auch über die Strategien zusammensprechen. Guck mir das dann an, mach Formulierungsvorschläge. Und manchmal sage ich einfach, lass den doch einfach mal. Der kann ja an dem rechtlichen Sachverhalt auch nichts ändern. Das ist überhaupt mal ein kleiner Impuls, den ich jetzt vielleicht nochmal so spontan beipacke. Ihr müsst einfach entspannter werden, wenn euch irgendeiner schreibt, nur weil der Rechtsanwalt ist, hat der nicht automatisch recht. Das ist ja leider eine Erfahrung, die der ein oder andere Unternehmer und Unternehmerin von uns auch gesammelt hat. Du hast irgendwie einen Sachverhalt mal eskaliert, die Sache ist vor Gericht gegangen und plötzlich verlierst du und denkst dir so, wieso habe ich verloren? Ich habe doch einen Rechtsanwalt geholt, der hat mir doch gesagt, wir werden das Ding gewinnen. Aber dann läuft das Ganze entweder auf den Vergleich raus oder du verlierst einfach und das beweist ja einfach nur für jeden ganz plausibel, nur weil jemand Rechtsanwalt ist, hast du nicht automatisch Recht und damit du auch nicht automatisch verloren, wenn der Rechtsanwalt auf der anderen Seite an dich herantritt. Und dann ist es eben auch noch so, dass ja viele Rechtsanwälte auch einfach nur für Streiten bezahlt werden. Also Rechtsanwälte sind ja in vielen Fällen auch ziemlich unangenehme Menschen. Das liegt aus meiner Sicht einfach an der Art und Weise, wie die arbeiten. Die werden ja den ganzen Tag dafür bezahlt, dass sie irgendwelche Streitereien vom Zaun brechen oder in irgendeiner Form begleiten. Und wenn du dann den ganzen Tag in so einem Szenario unterwegs bist, ich glaube, dann färbt das irgendwann auch mal auf die Persönlichkeit ab. Oder du kommst nur in diesen Bereich, wenn du dafür eine gewisse Affinität hast. Es gibt ja sehr harmoniebedürftige Menschen, die super gut im Zwischenmenschlichen sind, die auch für jeden Verständnis haben, die niemanden verurteilen, weil er ein bisschen langsamer ist oder ein bisschen, also entwicklungstechnisch ein bisschen langsamer ist oder weil er irgendwelche Defizite hat, sei es jetzt sprachlich, sei es körperlich, sei es vielleicht auch für, ja, in der Entwicklung. Also ich denke jetzt mal an so eine Kindergärtnerin. Die könnte ja gar keine Rechtsanwältin werden, weil die einfach denken würde, ja, ich habe doch alle Menschen lieb. Das heißt, die würde ja nie in der Lage sein, Partei zu ergreifen und dann jemanden anders plötzlich zu diskreditieren. Aber Leute, die das können, werden halt teilweise Juristen und deshalb ist es aber so, du musst da einfach gucken. Ich habe irgendwann mal ein Schreiben von jemandem bekommen, da stand dann drin, ja, ich vertrete Partei so und so. Und in diesem Zusammenhang teile ich Ihnen auch mit, dass die direkte Kommunikation zwischen Ihnen und meiner Mandantschaft fortan untersagt ist. Und daraufhin habe ich dann, als ich das mitbekommen habe, einfach regelmäßig bei diesem Mandanten angerufen, einfach nur, um die alle daran zu erinnern, dass der Gesetzgeber das anders geregelt hat. Ja, ich kann hier jeden in diesem Land kontaktieren. Jeden, den ich anrufe, jeder, den ich anrufe, kann entscheiden, einfach aufzulegen. Das ist eine Sache, die steht ihm frei. Aber dass mir jemand hier, nur weil er Rechtsanwalt ist, ein Kontaktverbot ausspricht, fand ich so albern, dass ich den Mann einfach regelmäßig dran erinnern wollte, dass mich das nicht weiter beeindruckt. Und das ist auch manchmal ganz gut, wenn du da einfach mal ein bisschen zurückschlägst. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber die Geschichte ist vielleicht tatsächlich auch ganz spannend für dich. Ich habe irgendwann in der Computerfirma, als mich auch ein Kunde verlassen hat, habe ich da irgendwie von einem Rechtsanwalt, den der Kunde da engagiert hat, ein Schreiben bekommen. Das habe ich gar nicht erst geöffnet. Es lag ewig lange da rum. Und meine Kollegin hat mir gesagt, Philipp, da liegt doch das Schreiben von dem Rechtsanwalt. Ja, ich sage, es mir egal. Das ist ja einfach Quatsch, was da drin steht, ohne dass ich es gelesen habe, weil wir haben keine offenen Punkte. Es ist alles geregelt. Von meiner Seite gibt es auch keine offenen Fragen. Ich habe keine Zeit, das zu lesen. Kam irgendwann ein zweites Schreiben und auch das habe ich nicht geöffnet. Die waren beide per Einschreiben gekommen, lagen da einfach rum. Und ich glaube sogar, dass ich heute noch habe, weil ich die einfach immer verwahren wollte, so als Erinnerung, dass mich das nicht immer so beeindruckt, weil ganz zu Beginn meiner Karriere bin ich natürlich scheiß nervös geworden, wenn da irgendwie mal Rechtsanwalt auf dem Briefumschlag schon stand. Und das muss man irgendwann einfach unter Kontrolle kriegen. Aber dann war es tatsächlich so, irgendwann kriegte ich dann von meiner Kollegin die Information, hör mal, der Rechtsanwalt vom so und so ist im Telefon. Ja, ich sag, stell dir mal durch. Und dann war der am Telefon und sagte, ich habe Ihnen mehrere Schreiben geschickt. So, ich kann sein, die liegen auch hier, aber ich habe die nicht geöffnet, weil mir das scheißegal ist, was Sie schreiben. Ich habe ja mit Ihnen keine Geschäftsbeziehung, ich kriege von Ihnen kein Geld. Deshalb bin ich Ihnen gegenüber auch keine Arbeit schuldig. Von daher, was soll ich mich mit Ihrem Zeug da beschäftigen? Wenn ich Sie irgendwann mal brauche, werde ich mich bei Ihnen melden, aber ich brauche aktuell von Ihnen nichts. Da sagt er, ja, Moment, Sie brauchen nichts von mir, aber ich habe Ihnen doch ganz konkret mitgeteilt, was Sie da machen sollen. Ja, ich sage, wie gesagt, ich habe hier überall geguckt, hier liegt gar kein schriftlicher Auftrag vor. Und da habe ich mich einfach daran erinnert, dass wir ein Dienstleister sind, der nur gegen Geld arbeitet. Sie wollen mich nicht bezahlen, wollen mich nur mit Arbeit voll labern und oder hier beschäftigen. Von daher war das jetzt für mich uninteressant. Und dann wurde das Ganze schon ein bisschen anders. Der wurde auf einmal so ein bisschen irritiert, war völlig aus seinem Konzept gebracht. Und dann sagte er irgendwann so, ja, aber ich habe Ihnen doch gesagt, so und so und so. Sie müssen da schriftlich Stellung nehmen, dass Sie da also auf die Computersysteme meines Mandanten keinerlei Zugriff mehr haben und so. Und da habe ich gesagt, ich muss überhaupt gar nichts machen. Ich kann Ihnen mal ganz kurz mein Geschäftsmodell erklären. Mein Geschäftsmodell sieht so aus, dass wenn ein Kunde mich bezahlt, helfe ich dem. Wenn sein Computer kaputt ist, helfe ich dem. Wenn der mich nicht bezahlt, helfe ich dem nicht. Also brauche ich auch keinen Zugriff auf dessen Computersysteme. Und von daher ist das sowieso irrelevant, weil das ist mein ganzes Geschäftsmodell. Und dann habe ich das noch ein bisschen, stärker formuliert. Und dann hat der dann irgendwann gesagt, ja, okay, dann werde ich das irgendwie intern einfach mal weiterrechnen. Da habe ich nie wieder was von denen gehört. Aber der Typ hat wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben so richtig Gegenwind bekommen. Und das sind diese Referenzbeispiele, über die ich schon mal in der Folge Erfolgbeginn im Kopf gesprochen habe. Du musst halt immer mal wieder deinen Kompetenzbereich erweitern. Du musst immer mal gucken, dass du die Boundaries pusht, also deine Grenzen erweiterst. Einfach auch mal prüfst, was passiert, wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehne, um einfach auch mal zu schauen, meistens passiert nichts. Du hast häufig Angst vor dem Unbekannten, traust dich deshalb nicht. Und das Übertragen auf Akquise führt ja dann häufig auch dazu, dass du plötzlich denkst, den kann man nicht anrufen, da kann man nicht einfach hingehen, da kann man nicht einfach hinfahren und klingeln und fragen und so. Aber warum denn nicht? Was spricht denn dagegen, wenn du mit jemandem unbedingt arbeiten möchtest und du kannst den anders nicht erreichen, einfach mal dahin zu fahren und dann da einfach vor Ort zu sagen, ich würde gerne mal Herrn oder Frau so und so sprechen. Und wenn dann jemand fragt, worum geht's, dann sagst du um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass dich jemand, wenn du in persona da stehst, so wegbügelt, wie das vielleicht passieren könnte, wenn du jemanden kalt anrufst, der dich nicht kennt, ist doch relativ gering. Die meisten Menschen sind doch im Zwischenmenschlichen deutlich weniger aggressiv, als das in der Fernkommunikation der Fall ist, sei es jetzt per E-Mail oder per Telefon. Übrigens auch ein Punkt, weshalb ich immer sage, wenn du mit dem Kunden irgendwie aneinander gerätst, die Sache eskaliert, fang nicht an, den E-Mails zu schreiben. Fahr dahin, setz dich mit dem an den Tisch. Das wird im Normalfall ein ziemlich entspanntes Gespräch. Ihr klärt beide kurz die Sicht der Dinge. Ihr macht einen Maßnahmenplan, wie man wieder auf gemeinsamen Kurs kommt. Dann geht es einfach weiter im Text. Das wirst du per E-Mail nie erreichen. Das wirst du per Telefon nie erreichen. Das musst du immer in persona machen. Und natürlich weiß ich, dass der eine oder andere das von euch schon 100 Mal anders probiert hat. Ich auch. Aber was ist denn die Realität? Du schreibst 40 E-Mails, danach triffst du dich mit der Person und klärst alles. Wenn du weißt, dass es so läuft, triff dich doch gleich mit der Person. Spar die Zeit für die 40 E-Mails. Aber du musst halt einfach mehr machen. Das heißt, du musst manchmal einfach gucken, jetzt kommen wir mal zurück zu dem Thema Akquise, einfach mal rausgehen und einfach mal schauen, mit wem kann man zusätzlich noch zusammenarbeiten, an wen könnte ich noch drankommen, mit wem könnte ich noch in Kontakt kommen, mit wem könnte ich mich noch austauschen, wer könnte tendenziell für mich in irgendeiner Form interessant sein und dann einfach mal mit den Leuten ein lockeres Gespräch führen. Ich glaube nicht, dass man einen Elevator-Pitch braucht. Realistisch betrachtet habe ich noch keinen einzigen Auftrag in meinem Leben in einem Aufzug generiert. Ich glaube nicht, dass man mit so einer abgedroschenen Formulierung um die Ecke kommen muss, weil das niemanden beeindruckt und einfach nur komisch wirkt. Ich glaube, es ist von Vorteil, wenn du in 2, 3 Sätzen ganz kurz auf den Punkt bringen kannst, was dein Fachbereich ist, welche Probleme du löst und wann es Sinn macht, sich mit dir genauer auszutauschen. Aber du solltest nicht alle Fragen, insbesondere die ganzen Fragen, die keiner gestellt hat, im ersten Aufschlag beantworten, weil dann wird einer das Gespräch als künstlich, komisch und völlig anders als alle anderen Gespräche wahrnehmen und einfach weggehen. Deshalb fang doch einfach auch mal an, wenn du mit Leuten auf Social Media in Kontakt kommst, Stichwort Akquise, einfach mal nicht zu sagen, hey, ich bin Experte für das und das und das, meine Problemstellungen, die ich löse, sind so und so und so, sondern einfach nur mal, hey, ich habe gesehen, Sie haben gerade was gepostet, fand ich sehr inspirierend oder dazu habe ich auch einen Erfahrungswert gesammelt oder wie auch immer. Und dann fängst du einfach mal ein lockeres Gespräch an, so wie man das vielleicht auch machen würde, wenn man einfach mal jemanden auf einer Gartenparty trifft, wo man nicht immer das Gefühl hat, man muss direkt einen Deal machen, sondern vielleicht einfach auch mal nur schaut, mit wem macht es Sinn, heute Abend zusammenzusitzen, weil er einfach eine nette Person ist. Deshalb einfach mal diese Sachen machen und dann natürlich auch gucken, wenn du Akquise machen möchtest, wie kannst du im Prinzip einfach über mehr Sichtbarkeit dafür sorgen, dass Leute dich anrufen. Weil natürlich LinkedIn ist ein wahnsinnig cooles Akquise-Instrument. Über LinkedIn kannst du richtig gute Deals eintüten. Über LinkedIn kommst du an Leute ran, die würdest du per Telefon oder anders gar nicht erreichen. Aber den schreibst du, wenn du eine vernünftige Strategie verfolgst und dann antworten die auch. Aber wenn das halt nicht klappt oder du parallel, ich würde ja immer parallel alles machen, wenn du parallel dann einfach überlegst, es wäre auch schön, wenn sich mehr Leute bei dir melden, wenn mehr Leute einfach Kenntnis von dir erlangen, wenn du einfach den Kreis derer steigern könntest, die dich beobachten, weil das ja tendenziell auch die Kunden von morgen sein könnten, dann möchte ich dir einfach eine Strategie an die Hand geben, die relativ simpel zu merken ist. Wenn du heute schon was postest, ist der erste strategische Optimierungsprozess, poste einfach mehr. Ich weiß, das klingt jetzt total komisch und denkst, was, dafür musste ich jetzt 14 Minuten hier in diesen Podcast reinhören, um solche brandaktuellen Tipps und solche durchschlagsstarken Strategien zu hören. Aber tatsächlich ist es so einfach. Du musst einfach mehr posten. Wenn du zweimal die Woche postest, dann hast du natürlich die Chance, eine gewisse Anzahl von Leuten zu erreichen. Wenn du viermal die Woche postest, ist die Gruppe derer einfach größer. Und wenn du siebenmal die Woche postest, ist es einfach noch größer. Und dann kannst du dir überlegen, ob du live postest oder ob du beispielsweise mit so einem Content-Planungstool das Ganze einfach an einem Tag schreibst und dann nach und nach ausspielen lässt, weil du dann die Zeiten anders einsetzen kannst. Aber tatsächlich ist es halt einfach so, wenn du das regelmäßig machst, dann wird dir jeder Post einiges an Views bringen und diese Views sind ja tendenziell auch irgendwann mal Aufträge. Das heißt, du musst es aber auch einfach mal machen und du musst vor allen Dingen auch lernen, aus jeder Situation, die du so erzielst und erzeugst, irgendwas zu posten. Wenn du Ideen brauchst, folg mir einfach per LinkedIn. Mir fällt ja jedes Mal was ein, ich kann immer irgendwas verwandeln und ich bin teilweise ja auch überrascht, wie dann auch Dinge, die für mich jetzt gar nicht viel Zeit ausgelöst haben, beim Schreiben und so weiter, richtig durch die Decke gehen. Also während ich jetzt hier gerade mit dir rede, habe ich tatsächlich mal eben mein Handy in der Hand. Hier gibt es dann so einzelne Videosequenzen, die haben dann meinetwegen nur 3400 Impressions. Wenn ich mir aber angucke, wie viele Stunden das sind, dann sehe ich zum Beispiel, dass dieses Video, was ich hochgeladen habe, in Summe 5 Stunden, 34 Minuten und 51 Sekunden angezeigt wurden. Das heißt, ich habe einmal ein Video hochgeladen und irgendwelche Menschen dazu gebracht, sich in Summe 5,5 Stunden mit diesem Video zu beschäftigen. Manche werden es vielleicht zweimal geschaut haben, manche werden es gar nicht geschaut haben, andere werden es einmal geschaut haben. Aber tatsächlich haben die Leute das vielleicht einfach geschaut, mental drüber nachgedacht, wer ist der Semmelroth, überlegt, ob sie mir folgen sollen oder nicht und dadurch dann einfach vielleicht irgendwann mal den Wunsch, mehr von mir zu erfahren. Hier ist ein Post dabei, der hat jetzt inzwischen 6-stellige Views, der ist halt richtig steil gegangen, weil das einfach ja auch nicht immer absehbar ist. Ja, hier habe ich einen Post, der hat weit über 10.000 Views. Das ist halt immer auch davon abhängig, was du schreibst und wie sehr das die Leute dann auch abholt. Meine Posts sind ja doch irgendwie auch ein bisschen auf Unternehmer und Unternehmerinnen reduziert. Das heißt, damit ist er für viele angestellt arbeitende Menschen häufig schon uninteressant, weil die sich gar nicht damit beschäftigen, hat er tendenziell schon ein gewisses Reichweitenproblem. Und das ist aber von meiner Seite gewünscht, weil was nützt das, wenn du Sichtbarkeit in einer Zielgruppe hast, die niemals mit dir arbeiten wird, wenn du nicht auf der Suche nach Freunden bist, sondern irgendwie perspektivisch Geschäftspartner generieren möchtest, dann ist ja nicht die Anzahl der Views relevant, sondern die Qualität der Views. Das heißt auch einfach die Qualität derer, die sich mit deinen Inhalten auseinandersetzen. Deshalb, um mehr Leute davon zu finden, musst du einfach mehr posten. Wenn du immer mehr postest und das immer noch keine guten Ergebnisse bringt, dann ist der zweite Ansatz besser posten. Besser kann zum Beispiel auch heißen, dass du einfach nicht nur dir mehr Mühe gibst und deine Posts vielleicht auch optisch besser aufbereitest, bessere Bilder verwendest, sondern vielleicht auch einfach, dass du ein bisschen variierst. Und variierst heißt vielleicht dann auch, dass du mal den Zeitpunkt veränderst, weil tatsächlich sehe ich immer wieder Leute, die posten abends um 21 oder 22 Uhr noch irgendwelches Zeug. Da habe ich manchmal das Gefühl, deren Tag ist so rum, die Familie ist irgendwie im Bett, die sitzen da jetzt nach der Sportschau oder was man so nachts gucken könnte, irgendwo auf dem Sofa und denken, ach, ich mache nochmal schnell was auf LinkedIn. Und dann hauen die da um 22.09 Uhr irgendeinen Post ins Netz, wo ich mir denke, Kollege, wer glaubst du denn, wird das jetzt gucken? Die meisten Menschen sind jetzt einfach im Bett oder beim Duschen oder machen irgendwas anderes. Das heißt also, eine große Menge von Menschen, für die der Inhalt deines Posts interessant sein könnte, die werden den Post jetzt gar nicht sehen. Das heißt, die sehen ihn eventuell morgen früh. Aber der Algorithmus macht doch Folgendes. Der guckt doch, was macht dieser Post in den ersten 2 Stunden? Ist der eher relevant oder ist der eher Quatsch? Und Quatsch kann er ja nicht inhaltlich zwingend komplett auswerten. Der macht das einfach am Userverhalten fest. So, jetzt überleg doch mal einfach rein rational. Du haust um 22 Uhr einen Post ins Netz. So, von deinen Followern sind noch 10 online. So, davon wird es nicht jeder Einzelne sehen, weil auch deren Feed ist ja unterschiedlich zusammengesetzt. Irgendwelche Fremdleute werden das sehen, die werden denken nachts um 22 Uhr, kenne den Typen nicht, weiß nicht, wer diese Frau ist, keine Ahnung, worum es hingeht, interessiert mich jetzt um die Uhrzeit auch nicht mehr, gucke ich mir ein andermal an. Das heißt, auch die kümmern sich nicht um deinen Post. So, das heißt doch dann, dass nach 2 Stunden, also von 22 bis 0 Uhr, hat sich kaum jemand mit deinem Post beschäftigt und da ja permanent neue Posts ins Netz gestellt werden, wird der Algorithmus dann einfach sagen, was soll ich jetzt prüfen, ob der Post vielleicht morgen früh richtig gut funktioniert? Ich hake einfach ab, dass dieser Post Quatsch ist, keinen interessiert und nehme einfach die anderen Posts, die reinkommen und prüfe dann wieder, welche davon sollte ich stärker ausspielen und wenn nicht. Und das bringt mich eben zu dem Punkt, wenn du einfach Leute akquirieren willst, nicht einfach nur mehr posten, sondern auch besser posten. Und bei besser posten geht es eben auch um den Zeitpunkt. Einfach mal überlegen, wann ist für meine Leute eine gute Zeit, um einfach Material hochzuladen. Ich habe zum Beispiel in der Zeit, wo wir Corona hatten, mit YouTube sehr viel rumexperimentiert. Wir haben jeden Tag neue Videos hochgeladen und haben dann auch festgestellt, dass zum Beispiel ein sehr gutes Zeitfenster für neue Videos 11.30 Uhr, 11.45 Uhr, 11.55 Uhr war, weil wir irgendwie den Eindruck hatten, wir konnten das ja nicht wirklich verifizieren, weil du kriegst ja keine Rückmeldung, wer deine Videos guckt und so weiter. Aber wir hatten zum Beispiel den Eindruck, dass die meisten Leute irgendwie zwischen 12 und 14 Uhr Mittagspause machen. Und wenn wir dann kurz vorher ein Video gelauncht haben, haben wir ja gesehen, dass eine große Anzahl der Abonnenten dieses Video sich direkt angeguckt hat. Weil du kriegst ja angezeigt, wer hat dieses Video angeschaut, ist der Abonnent oder ist der kein Abonnent. So, das heißt also, die Leute haben alle kurz vor der Mittagspause eine Erinnerung gekriegt. Semmelrot hat ein neues Video hochgeladen. Und dann haben sie vielleicht gedacht, okay, komm, wenn ich gleich hier mein Brötchen oder was immer man mittags so isst, esse, gucke ich mir einfach das Video von dem Typen an. Und das ist halt einfach so ein Mechanismus. Ich habe nicht getestet, ob nachts um 3 Uhr auch jemand mein Video geguckt hätte, weil der eine, der da nicht pennen kann, hilft mir jetzt vielleicht auch nicht. Was ist, wenn er den ganzen Tag überschläft? Komme ich nie mit dem zusammen, weil wir ja einfach sehr, sehr wenig überlappende Zeiten hätten. Deshalb, du musst halt einfach gucken, dass du besser postest. Und wenn besser posten auch nicht funktioniert oder immer noch nicht die gewünschten Ergebnisse bringt, dann würde ich anders posten. Anders posten könnte halt auch heißen, dass du die Medien wechselst. Warum machst du nicht mal einfach ein Foto von dir? Warum machst du nicht mal ein Foto von deinem Team? Warum machst du nicht mal ein Foto von dir in einer Kundensituation? Du könntest einen Presseartikel von irgendjemand anders teilen. Du könntest irgendeinen Beitrag von jemandem teilen und dann deine ergänzende Sichtweise dabei schreiben, also irgendwelche zusätzlichen Worte dabei packen. Du könntest Videos hochladen, du könntest Kurzvideos hochladen, du könntest Videos mit Untertiteln, ohne Untertitel hochladen. Du könntest zwischendurch mal was Lustiges hochladen, du könntest mal zwischendurch was Privates zeigen und du könntest einfach ausprobieren, welche anderen Möglichkeiten gibt es, um einfach vielleicht doch mehr Reichweite zu bekommen, mehr Interesse auszulösen und damit mehr Leads zu generieren, weil am Ende des Tages wird irgendwann irgendwas davon funktionieren. Die meisten finden das nun nie raus, weil die einfach schon beim ersten Posten feststellen, okay, da kommen keine Aufträge durch zustande, mache ich halt mal was anderes. Und das ist halt immer wieder das Problem. Zeitversetzte Belohnungen, auch mal hier der Querverweis auf die Folge Erfolg beginnt im Kopf. Du musst darauf achten, dass du halt einfach guckst, dass nicht alles immer sofort funktioniert. Ich werde ja auch nicht müde zu sagen, dass es für mich 6 Monate gedauert hat, bis LinkedIn funktioniert hat. Nur hatte ich auch keine Hilfe. Ich habe mir alles irgendwie alleine beigebracht. Ich musste sehr viele Testballons starten. Ich musste sehr viel recherchieren. Ich musste sehr viel analysieren. Ich musste sehr viel auch mir von Experten anlesen, wie man bestimmte Dinge macht. Und dann musste ich das natürlich auch weiterhin anpassen, weil zum Beispiel gab es eine Zeit, da waren die Hashtags total in und hilfreich. Heute scheinen die gar keine Rolle mehr zu spielen. Gibt es genug Profis, die das genauso kommentieren. Von daher mache ich auch keine mehr. Ist dir vielleicht aufgefallen, wenn du mir schon länger folgst. Und das sind lauter so Dinge. Aber für den Fall, dass dich das interessiert, kannst du gerne mal in meinen LinkedIn-Kurs reingucken. Da wird konkret erklärt, wie es geht, was du machen kannst und wie du vor allen Dingen über einfache Mechanismen Sichtbarkeit erreichst. Was du dann aber auch machen solltest wäre, und das geht eigentlich so ein bisschen parallel mit dem Thema anders, du solltest vielleicht auch mal schauen, dass du andere Menschen findest, die über dich berichten. Also wenn du beispielsweise hingehst und Pressearbeit machst, dann wirst du einfach externe Autoritäten finden, die dich in irgendeiner Form sichtbar machen können und promoten. Du kannst das dann teilen, du kannst das als reputationsbildende Maßnahmen nutzen und du kannst dich damit einfach von anderen Dienstleistern, die exakt das Gleiche anbieten, irgendwie differenzieren. Und das ist ja auch zum Beispiel der Grund, wir haben jetzt gerade neue Büroräume angemietet oder weitere Büroräume angemietet. In meinem neuen Büro haben wir jetzt von der einen Wand zur anderen Wand 50 Meter, also eine riesige Fläche, wo wir im Endeffekt ganz viele Videokabinen reinbauen, die wir dann auch unseren Kunden und so zur Verfügung stellen. Ganze Equipment an Kameras und Schnitttechnik und Aufnahmetechnik und Licht und so weiter und Tonzeug haben wir ja. Aber der eine oder andere will vielleicht Hilfe haben bei der Erstellung seines Videomaterials. Ein anderer braucht einfach nur mal eine Location, wo er einfach mal vernünftiges Material produzieren kann. Das stellen wir dann da entsprechend zur Verfügung. Aber da werden wir dann auch mehrere Folgen von unseren Formaten, TV-Erfolgsgeschichten und sowas alles machen. Weil wenn du in so einem Interview-Setting bist, wo dich einfach mal jemand, der es auch kann, professionell hier interviewt, der dich mal wirklich an die Hand nimmt, der dich mal auf den Podest stellt, der dich mal glänzen lässt, dann kannst du das Material natürlich nutzen, um es einfach als Film auf deiner Webseite anzubieten, auf YouTube anzubieten oder zum Beispiel auch in 30 kleine Häppchen aufzuteilen, um dann darüber vielleicht einfach ein paar Reels zu generieren. Vor allem, wenn du die Reels gut machst und ich da vielleicht sogar drin auftauche, wenn ich das Interview mit dir machen würde, dann kannst du im Normalfall davon ausgehen, dass ich das Reel dann auch mal in meiner Story teile. Dann hast du direkt mal ein paar tausend Views, die dann vielleicht auch dazu führen, dass sich mehr Abonnenten auf dein Profil ja, ich sag mal, einschießen und einfach mal mehr von dir sehen wollen. Das kann man nicht immer versprechen, aber das ist ja einfach ein Effekt, den man zusammen erreichen kann. Du musst halt einfach schauen, dass du da gut auftauchst und das danach auch vernünftig verwendest und verwertest. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der ist auch IT-Unternehmer, spezialisiert auf IT-Security. Mit dem habe ich da so ein Interview gemacht. Der hat eine richtig gute Performance dahingelegt. Und dann haben wir das Video entsprechend gecuttet. Der hat das Video entsprechend draußen ausgespielt. Und dann hat er plötzlich eine Veranstaltung gemacht mit der Hamburger Polizei, weil er aus Hamburg ist. Und dann kannst du dir selber überlegen, dass das wahrscheinlich ganz hilfreich sein könnte bei der Akquise von Kunden, wenn die Hamburger Polizei dich als Security-Experten vorstellt, so hoch aufstellt oder ansiedelt oder dich so hoch schätzt, dass sie sogar mit dir eine öffentliche Veranstaltung machen, dann brauchst du im Raum ja keinen mehr davon zu überzeugen, ob es das wirklich drauf hast, ob es Sinn macht, sich auch mit dir mal über das Thema Security auszutauschen. Und dann hast du nach hinten raus natürlich auch wenig Leute, die mit dir irgendwie über die Preise diskutieren wollen, weil die einfach sagen, ja komm, der ist ja auch empfohlen von der Polizei, der wird schon wissen, wie es hier gemacht wird, worauf es ankommt, und der wird wahrscheinlich auch ein bisschen besser sein als die anderen, sonst hätten die ja keine Veranstaltung mit dem gemacht. Und das ist es. Du musst halt einfach bei diesen ganzen Sachen nicht einfach nur gucken, dass du irgendwie isoliert was machst, sondern du musst dir auch immer Gedanken über die gesamte Strategie dahinter machen, weil dann wirst du auch immer wieder neue Ansätze finden. Dann wirst du halt auch irgendwie immer wieder feststellen, okay, ganz fertig bin ich immer noch nicht. Und dann musst du überlegen, okay, wenn der bisherige Mechanismus nicht klappt, wie könnte ich denn die bisherige Vorgehensweise modifizieren, um Wege zu finden, die dann eventuell doch funktionieren. Und das ist eben das, was der ein oder andere nicht ausreichend genug analysiert. Ihr macht irgendwie was, stellt fest, funktioniert nicht, und dann schmeißt er einfach hin und macht was anderes. Oder, noch schlimmer, Kunde von mir hat einen riesigen Deal über LinkedIn eingetütet und war dann total am Feiern, hat uns alle hier extra informiert und dann das auch in der Gruppe kundgetan. Ja, und dann habe ich einfach testweise 6 Wochen später mal nachgefragt, ob es ihm gelungen ist, das zu reproduzieren. Und dann guckt er mich so an, und ich kenne diese Person ja jetzt schon sehr lange und wusste ja, dass das zu erwarten war. Und dann sagt er, ja, ich habe das jetzt irgendwie dann erstmal nicht mehr weiterverfolgt. Und das ist so eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Wenn es einmal geklappt hat, mach es doch direkt weiter und dann hör nicht auf. Aber gerade im Mittelstand ist es häufig so, wenn du der Top-Verkäufer in deiner Firma bist, du holst gerade wieder einen großen Deal ans Land oder ins Unternehmen, und dann bist du leider auch mit der Planung der Umsetzung beschäftigt, dann kümmerst du dich um die Details und da denkst du, ach, jetzt haben wir erstmal wieder eine gewisse Auslastung hingekriegt, weil das abzuarbeiten wird eine ganze Zeit lang dauern, und dann machst du wieder lauter andere Sachen, anstatt einfach zu sagen, wow, ich habe den ersten großen Deal eingetütet, jetzt müsste doch eigentlich mein Antrieb sein, einen weiteren großen Deal einzutüten. Selbst wenn du die Ressourcen gar nicht hast, um den weiteren akquirierten Deal umzusetzen, kannst du doch dann am Schluss einfach mit einer Warteliste arbeiten oder anderen Mechanismen. Ich habe einen Kunden, der ist so im Bereich der Zertifizierung drin, der hilft im Moment extrem vielen von meinen anderen Kunden, einen gewissen Zertifizierungslevel für ihre Firma zu erreichen, und der kann ja auch nicht immer alles gleichzeitig machen, aber der sagt, gut, ist doch kein Problem, ich akquiriere die Leads und dann packe ich die in so eine Art Roadmap rein und sage denen auch im Vorfeld ganz klar, wir können dir jetzt nicht helfen, aber wir können das in 6 Wochen oder in 8 Wochen oder in 12 Wochen mit dir zusammen starten, hier, das kannst du schon mal entsprechend vorbereiten, und wenn du darüber klar und offen und transparent kommunizierst, ist das doch auch alles in Ordnung. Du musst halt einfach mal wegkommen von diesem Denkmodell, dass du einen akquirierten Auftrag auch sofort bearbeiten müsstest. Das ist ja in Anführungsstrichen nicht deine Schuld, wenn der Kunde plötzlich unter Zeitdruck steht. Der hätte ja auch früher auf dich zukommen können. Jetzt bist du auf ihn zugekommen, weil ihn drückt da gerade was, der hat da gerade irgendwie Handlungsdruck. Ja gut, aber deshalb kannst du ja nicht alle stehen und liegen lassen. Das kennt ja jeder, der jetzt beispielsweise hier an diesen heißen Tagen versucht hat, irgendwie so eine Klimaanlagenfirma zu erreichen, oder der jetzt in den kalten Tagen zum Jahresende, wird ja wieder passieren, feststellt, oh, Heizung funktioniert gar nicht, hätte die Wartung vielleicht im Sommer machen lassen sollen, so, kriegst du auch nicht sofort Hilfe. Und das ist überall normal, nur du als Dienstleister denkst immer, du müsstest immer sofort springen, nur weil Kunde jetzt gerade mal den Wunsch hat, ein Problem gelöst zu bekommen. Wenn du das einfach mal in den Griff kriegst, wirst du einfach entspannter sein und wirst dann über diese entspanntere Vorgehensweise auch tendenziell bessere Ergebnisse erreichen. Und deshalb möchte ich einfach dazu animieren, die Dinge immer wieder zu hinterfragen, zu reflektieren, macht das, was ich gerade tue, Sinn, oder sollte ich die Strategie verändern? Und in dem Zusammenhang kannst du mal drüber nachdenken, ob du vielleicht auch so eine Art Strategiebuch anlegst, wo du einfach protokollierst, was machst du, seit wann, um einfach für dich selber auch mal festzuhalten, wie oft wechsle ich die Strategie, und damit erstmal festzustellen, vielleicht wechselst du einfach viel zu oft, vielleicht hast du viel zu wenig Ausdauer bei einem speziellen Strategieansatz, aber dann vielleicht auch, wenn du 2, 3 Änderungen durchgeführt hast und plötzlich die Ergebnisse schlechter werden, genau nachgucken zu können, was war denn davor anders? Weil wenn du dich versuchst zu erinnern, wird dir das nicht mehr in vollem Umfang gelingen. Wenn du aber sagst, heute ist der so und so Filter, wir wechseln jetzt die Strategie auf Folgendes. Bisher haben wir zum Beispiel immer nur zweimal die Woche ein Bild gepostet. Wir werden jetzt zweimal die Woche ein Bild posten und zweimal die Woche ein Video. Dann kannst du ja einfach nachher gucken. Wenn du 6 Wochen später analysierst, habe ich jetzt mehr Follower, habe ich mehr Views, habe ich mehr Interaktion, habe ich vielleicht schon die ersten Aufträge. Wenn das der Fall ist, wunderbar, dann weißt du, das macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn du feststellst, okay, jetzt haben sich irgendwie alle Leute von meinem Social-Media-Profil abgemeldet, dann bist du einfach vielleicht schlecht in Videos. Weil am Ende ist ja die Videokomponente das Einzige, was neu dazugekommen ist. Das ist jetzt ein bisschen sehr plakativ. Ich versuche es immer nur ein bisschen anschaulicher zu machen, damit gerade wenn du das hier beim Autofahren hörst oder so, so ein paar Sachen in Erinnerung bleiben. Herzlichen Dank, dass du wieder bei dieser Folge bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.